Ja, Marc, beginnen mit einem Text, der ist von einem weißen Schamanenschüler Tom Brown, der seine Kindheit und Jugend verbracht hat mit einem großen Schamanen, den er liebevoll Großvater nennt, und hat diese innere Reise in seinen Büchern Das Vermächtnis der Wildnis niedergelegt und hat auch eine spirituelle Wildnisschule in den USA. Weiß nicht, ob er das noch macht, aber ich habe ihn vor ziemlich vielen Jahren gelesen, 20 Jahren, 15 Jahren. Und einer der Kerneinsichten daraus ist folgende: Niemand von uns soll sich klein und unbedeutend sehen. Wenn jemand in diesem Moment stimmige Entscheidung treffen könnte, würde dies die gesamte Menschheit beeinflussen. Es ist wie bei einem Vogelschwarm, diese kollektive Intelligenz. Hier kann ein einziger Vogel mit einem Flügelschlag den ganzen Vogelschwarm verändern und dieser fliegt in die stimmige Richtung. Es liegt an dem synchronen Zusammenschwingen mit der Wirklichkeit. Es ist nicht die Macht des Einzelnen, denn es geschieht durch den Geist, der in allen Dingen wirkt. Das erinnert mich an den Schluss eines Gedichtes von Marie-Louise Kaschnitz, das sie geschrieben hat, ich glaube am Ende des Zweiten Weltkriegs, nämlich das ganze Gedicht her. Die erste Zeile geht jedenfalls sehr nachkriegsmäßig los mit "Endlich sagt euch los vom Grauen, denn in Asche liegt die Welt." Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Können wir uns auch so ein bisschen einfügen? Und das letzte heißt: Stund um Stunde sind verkettet. Ehe uns die Zukunft rettet, müssen wir die Zukunft sein. Das scheint dem zu widersprechen, was uns manche Weise sagen, wenn wir sie fragen, wie denn die spirituelle Reise geht, und sie sagen hier und jetzt und spür und was jetzt ist und bleib im Hier und im Jetzt und es gibt nur das Jetzt und es ist nur der eine Augenblick. Die Sache ist mit dem Jetzt, die Falle mit dem Jetzt ist, dass etwas frech gesagt, das Jetzt eines Spießbürgers ist kleiner als das Jetzt eines Buddha, in dem das All ruht. Also das Jetzt ist nicht das Jetzt, sondern das Jetzt hat unterschiedliche Qualitäten. So viele, wie wir verschiedene Menschen sind, so viele, wie wir Bewusstseinszustände haben, so viele, wie unsere Situationen sich um uns weiten oder verengen können auf die Froschperspektive meiner eigenen ausgemachten Probleme oder der wirklichen oder der größeren oder die ganz große Situation. Wenn wir unsere Vorstellung von der Zeit verändern. Also wir haben in unserem stark rational-mentalen denkenden Art, die Welt anzugehen, Zugang zum Leben, haben wir ein lineares, chronologisches Zeitverständnis. Wir haben das Gefühl, da ist die Vergangenheit und dann ist weniger vergangen und dann ist es ziemlich jetzt und dann ist es ganz jetzt und dann ist es ein bisschen vor dem Jetzt und dann geht es ins Bald und demnächst und morgen und nächstes Jahr. So, das ist unsere Zeitvorstellung. Die ist nicht in sich falsch. Da ist auch eine Realitätsantwort drin, ja? Aber es ist ein Konzept. Und was wir tun können ist, und das lehrt uns eigentlich das Jetzt, eigentlich ist das uralt. Das ist das, was die Alten immer schon gemacht haben in der Meditation. Nur wir entdecken das modern im Kontext auch von integralem Menschsein, integralem Bewusstsein. John Gebser beschreibt es auch und Lassalle beschreibt es als Zeitfreiheit. Was passiert in diesem Konzept? Wie entsteht Zeitfreiheit in das Jetzt? Wir kippen die Achse einfach senkrecht. Das heißt, im Jetzt ist die Vergangenheit präsent, das Heute und das Kommende. Und wenn wir meditieren, spüren wir, das ist eigentlich real. Auf einer gewissen Oberfläche können wir immer nur dieses Detail erleben, unsere Biografie und das Ineinander und so weiter. Ja? Aber auf der Seinsebene, wenn wir eintauchen in unsere Wesenswirklichkeit, spüren wir, so wie wir das mit der einen Körpererfahrung, wir sind nicht getrennt von etc., ja, haben, spüren wir, dass die Zeit relativ ist und dass die Zeit in ihrer Relativität, also gestern, heute und morgen, gegenwärtig ist im Jetzt. Das ist das große Jetzt, der vierte Moment genannt in der spirituellen Tradition. Das bedeutet, dass wir ganz im Jetzt sein können, gleichzeitig resoniert die Vergangenheit in uns, wie ihr das aus vielen, ich beschreibe das nicht immer so philosophisch, aber wie, ihr kennt das aus vielen Übungen, ja, wo wir die Erde fühlen, fühlen das Uralt oder gestern, wir fühlen zum Feuer zurück, fühlen die Ahnen und den Ursprung der Welt. Das ist nicht ein Erinnern an damals, ach, lang her, war so schön noch am Feuer. Nee, das ist das Gegenwart. Deshalb rührt uns das an. Und die Falle mit der Rede von, es möge doch bitte ein Bewusstseinsshift kommen, ist, dass wir das in die Zukunft projizieren. Die Idee, es möge sich unser Bewusstsein verändern, ist von guten Eltern geboren. Und die meint auch was Richtiges. Aber wir benutzen das falsche Werkzeug von einem Zeitbewusstsein hier. Wir projizieren es in die Zukunft, das ist alt. Das ist mentales Bewusstsein, das ist linear-diskursives Denken. Wenn wir zur Quelle zurückgehen, ja, in der geistesgeschichtlichen Forschung oder geisteswissenschaftlichen Forschung, ist es oft sehr hilfreich, die Quelltexte zu lesen. Denkt man, hey, das ist viel moderner als alle Auslegungen. Wenn ich zurückgehe zu John Gebser, der als einer der ersten von integralen Menschsein gesprochen hat, von Bewusstseinssprüngen, lese ich, das integrale Menschsein, das ganzheitliche Menschsein, da, wo was frei wird, wo wir erwachter unterwegs sind als heute, was wir in uns spüren, ist nicht Zukunft. Das ist, so wie er es nennt, die Latenz der Gegenwart. Latenz, dieses, es ist prickelnd da, es ist noch nicht ganz realisiert, aber es vibriert geradezu in dir, du kannst es fühlen. Es ist die Latenz, es ist das Potenzial der Gegenwart. Und nur wenn wir das in uns vergegenwärtigen, realisieren, kann es auch menschheitsgeschichtlich vielleicht im Morgen im Sinne von in 5 Jahren oder in 100 Jahren oder wann auch immer kommen. Ehe uns die Zukunft rettet, müssen wir die Zukunft sein. Das ist unglaublich wahr. Das heißt, wenn wir an uns arbeiten, wenn wir uns transformieren, wenn wir Wandlung in uns zulassen, durch Psychotherapie, durch Körperarbeit, durch holotropes Atmen, durch Meditationspraxis, durch schamanische Arbeit, was auch immer ihr tut, durch Austausch, Begegnung, interessante Bücher lesen, zuhören, was auch immer. Ja, diese ganze Reifungsarbeit, die unsere Seele nährt. Wenn wir das tun oder dem Raum geben, dieser inneren Sehnsucht folgen, fühlen wir, dass es stimmt, dass wir Menschen Wesen der Sehnsucht sind. Wir fühlen, dass es stimmt, dass wir beschrieben werden als Wesen, die unendlich über sich hinaus existieren. Karl Rahner beschreibt es so, beschreibt es sogar so scharf, der Mensch ist das Wesen, das unheilbar über sich hinaus existiert. Faszinierende Beschreibung. Das ist dieses Wesen der Sehnsucht. Wenn ihr in die 6 Daseinsräume des Buddhismus schaut, habt ihr das Gleiche. Der mittlere Daseinsraum des Menschen ist der, wo wir was tun können, wo wir uns entfalten können. Wir könnten psychologisch sagen, die anderen Räume sind so, wo wir uns verzurren. In Aggression oder Gier oder Neid oder irgendwas. Ja. So, und der menschliche Daseinsraum ist offen, Sehnsucht ist offen. Sehnsucht heißt nicht, ich will ins Morgen, sondern das ist manchmal die Falle. Sehnsucht heißt, dass in mir etwas erblühen will, das sich öffnen will. Die Knospe ist die Gegenwärtigkeit der Blüte. Die Blüte ist nicht die Zukunft der Knospe. Das ist Schwachsinn. Die Blume hat keine Zeitphilosophie. Die sich öffnende Blume ist die Latenz in der Knospe. Das ist schon da. Es will sich entfalten. Ja, wir sind Wesen, wir sind Blütenwesen, wir sind erblühende Wesen. Wir sind Wesen der Sehnsucht, wir existieren über uns hinaus, in was Größeres, wo wir Kristall, wo wir Empfangsraum, wo wir Kanal, wo wir Manifestation von etwas Größerem werden wollen, als uns jetzt schon klar ist. Und was dann geschieht, ist, dass wir in uns Zugang bekommen zu unserem tieferen Wesen, zu einem, wenn wir so sagen wollen, ein bisschen in der Geschichtsphilosophie oder in unserer Geschichtssituation heute, wir bekommen Zugang zu einem neuen Sein. Und das ist etwas, was auch alte oder traditionelle, zum Beispiel sogar Soziallehre, Sozialethik, immer gesagt hat, auch soziale Philosophie, das Sein geht dem Tun voraus. Anderes Bildwort, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, ich kann nicht von einem Apfelbaum erwarten, dass er Melonen trägt. Erst muss ich eine Melonenpflanze pflanzen, dann kann ich Melonen erwarten. Das heißt, wenn wir unser Sein, wenn wir uns einlassen auf das Sein, auf das Werden in uns, auf unsere tiefe Sehnsucht, über uns hinaus zu existieren, in diesem Sinne, über uns hinaus heißt tiefer zu uns selbst hin eigentlich. Ja? So dieses in das Transpersonale in uns, in das Spirituelle, das Öffnen. So. Und wenn wir das zulassen, dann entsteht in uns die Qualität, offenbart sich in uns die Qualität, erstmal wer du sein kannst, du wirst mehr du selbst. Und es entsteht und zeigt sich in uns aber auch die Qualität von tieferem Menschsein und damit in unserer Geschichtssituation von einem Menschsein, das jetzt geboren werden will. Der Zen-Meister und Jesuit La Salle hat oft von dem neuen Menschen gesprochen. Heute klingt das schon fast esoterisch für uns, aber vor 40 Jahren, wo er in seinen Zen-Kursen vor ziemlich katholischen Leuten gesprochen hat und hat die in die radikale Tiefe des Zen geführt und mit Gebsa konfrontiert, da war das was völlig Neues. Ah, der neue Mensch, wow. So wie der Auferstandene im christlichen Kontext. Ja, und er hat den Menschen klargemacht, das ist in dir, das kann sich realisieren, das will sich in dir realisieren. Neu heißt nicht Zukunft, neu heißt es Erblühen. Wenn wir dem Raum geben, was neu in uns werden will, sind wir das, was ich als Titel für mein Buch genommen habe. Wir sind Inbild des Kommenden. Wir verkörpern in einer kleinen und bescheidenen und ganz unspektakulären, aber doch machtvollen Art, wir verkörpern etwas von dem, worin sich Menschheit möglicherweise als Ganzes hin entwickeln kann. So wie die Weisen der Geschichte oder die Menschen, die an sich gearbeitet haben, durchaus immer bescheidene und demütige Leute waren, so wie wir, aber gleichzeitig diesen unbeugsamen Anspruch an sich hatten, dass sich in ihnen etwas zeigt, was eigentlich für alle Gültigkeit haben könnte. Ganz simpel gesagt und ganz beziehungsorientiert könnte man sagen, wir geben einer Liebe in uns Raum, die in allen Menschen möglich ist. Und wenn diese liebende Herzöffnung für alle Wesen möglich wäre, wird sich unsere Welt radikal verändern. Wir würden neue Konzepte schreiben und wir würden anders mit Krankheiten umgehen und wir würden anders mit der Technik umgehen. Das ist in sich alles nicht negativ. Die Frage ist unser Zugang zum Leben. Das bedeutet, der Abschied, was wir gestern nochmal hatten, der Abschied vom Machbarkeitswahn bedeutet nicht, dass wir nichts machen, sondern bedeutet, dass wir Abschied nehmen von dem Wahn, von der Wahnvorstellung, dass wir etwas Neues gestalten könnten, solange wir immer noch die Alten sind. Ein verwirrter, hassender Mensch wird nicht erwachte Gemeinschaften und das Band der Liebe in die Welt bringen können. Nicht, weil er böse ist oder nicht sein darf oder schlimm, sondern weil es einfach nicht funktioniert. Das bedeutet, diese Arbeit an uns selbst ist eminent historisch, die ist politisch, die ist zukunftsorientiert, die ist geschichtsträchtig, die ist bewusstseinsschwanger. Das ist machtvoll. Ich will erleuchtete Rebellen, sagt Osho. Das bringt es toll auf den Punkt, finde ich. Erwacht zu sein, im Sinne von auch für die Gesamtsituation zu sorgen, nicht nur für mein kleines Ding. Wach zu sein, aber auch unbestechlich und unbeugsam. Diese Qualität des Rebellentums, nicht der Revolutionäre, wo er sagt, die schaffen nur neues Leid mit anderen Vorzeichen. Ja? Aber des Rebellentums im Sinne von Widerstand, von sich nicht verbiegen lassen, sich nicht beirren lassen. In anderer Sprache könnt ihr sagen, im Grunde ist es eine Variation über das Thema, ich habe mir selber versprochen, mich nicht zu verlassen. Nicht nur in der Auflösung meiner traumatischen Muster, da beginne ich damit. Ja, und meines therapeutischen, spirituellen Weges, sondern dann auch, wenn ich nach außen wirke. Ich habe mir selbst versprochen, mich nicht zu verlassen. Ich bleibe dieser Wahrheit treu, ich bringe das in die Welt. Schmeckt es euch oder nicht? Von meinem christlichen Namenspatron, Apostel Paulus, der scharfe Feder hatte, wenn man ihm nicht in den deutschen Übersetzungen die Zähne gezogen hätte, also im Urtext mal wieder, er hatte eine scharfe Zunge. Und eins ist, wo er seinem Schüler sagt, tritt auf, verkünde, sei es gelegen oder ungelegen. Und das andere von ihm auch, nochmal, ich denke, ihr könnt es übersetzen in unser Heute, wo er sagt, das ist faszinierend in der griechischen, Ananke Eseme, ein Zwang liegt auf mir, eine Enge, ein Druck, ein Zwang liegt auf mir, ich muss verkünden, aber ich kann oder nicht. Ich muss das Zeugnis geben. Ich muss was in die Welt bringen. Ob es passt oder nicht, ist wurscht. Das ist das Handeln, das können wir nur, wenn sich in uns was transformiert. Es ist ja in euch allen. Also, wir können im Präsens sprechen. Das können wir nur, weil sich in uns schon ganz viel transformiert hat. Ne? Das können wir nicht machen. Nicht sagen, ah, ich würde gerne eine bessere Welt schaffen, wäre doch ein bisschen cooler, wenn wir netter miteinander umgehen würden. Und jetzt probiere ich mal das und das und das. Es klappt halt nicht. Ist nett gemeint, aber mehr auch nicht. Wenn in uns sich etwas transformiert hat, dann leuchtet es aus uns. Du musst, und dann ist wieder interessant, du kannst ganz viel tun. Und interessant ist, finde ich, so die mystischen Leute, die spirituellen Leute, die sind oft sehr aktiv. Die sind manchmal so schnell, da kommst du gar nicht hinterher. Guter Lehrer für mich, mit dem ich lange in Telefonsupervision über den Ozean war, Schüler vom Reginald Ray, der selbst aus dem Wirtschafts- und Managementbereich kommt. Und der war, zeitweise war der sehr nah am Reginald Ray dran und hat für ihn gearbeitet und übersetzt und sagte, ich pack das nicht. Der Mann ist wie ein Vulkan. Der produziert und schafft und kreiert und wirft wieder alles um, das ist wieder neu. Und das ist unglaublich, das ist genial, aber ich komme nicht mit. Ja, also das, wenn wir tief in unser Wesen kommen, werden wir nicht fromme, ruhige, zahme Zeitgenossen, die in der Ecke sitzen und auf den Osterhasen warten. Sondern wir werden äußerst strahlende, aktive, lebendige Wesen, aber wir sind nicht verquickt und verwickelt mit der Aktion. Wir könnten durchaus äußerst still sein und was ausstrahlen. Und es gibt Menschen, die wirken einfach durch Präsenz. Die machen nicht viel daher. Die sind still, aber in deren Gegenwart passiert was. Oder die brauchen große Zeiträume, um ihre Kunst in die Welt zu bringen. Die schreiben 7 Gedichte, aber die 7 Gedichte haben es in sich. Das ist frei, das ist nicht mehr verklockt mit dem, ich muss was machen und auch nicht mit dem Gegenstück, ich darf nichts machen, ich warte jetzt mal ab, was passiert. Ist eh alles ein Traum, brauchst dich nicht engagieren. Erleuchtung kennt keine Verbindung, wenn du erwacht bist, dann liebst du nichts mehr. Das ist Schrott. Erwachende Prozess des Erwachens, in dem wir alle sind, hat zu tun mit der Ganzheit. Wir schließen nichts aus. Wir sind aktiv, wir sind still, wir sind mal verzweifelt, wir sind wütend, wir lachen uns kaputt, wenn es dran ist. Wir freuen uns, wir weinen, wir brauchen den Gegenüber, weil wir gerade nicht weiter wissen. Wir gehen elastisch mit dem und dann setzen wir uns hin und strahlen und bringen was in die Welt. Ehe uns die Zukunft rettet, müssen wir die Zukunft sein. Und das wäre im Sinn von dem Tom Brown, dem Eingangstext, den ich gelesen habe. So verstehe ich den Text, so interpretiere ich ihn jetzt einfach für uns hier. Wer die richtige, die stimmige Entscheidung treffen. Die stimmige Entscheidung treffen, also nicht ein Kopfding, sondern diese stimmige Entscheidung, dieses so tief mich auf mich selbst einzulassen, dass ich mein Wesen entfalten, erblühen kann, das was hinausstrahlt. Und dann bin ich dieser eine Vogel, durch den sich möglicherweise der ganze Schwarm in seiner Richtung ändert. Und dabei ist eben wichtig, nicht auf Ziele zu schauen. Das Ziel hat auch diese Zukunftsprojektion schon wieder. Ja, so dieses, ich habe nichts erreicht oder wo sind wir und was ist das für eine heftige Situation? Mag sein. Aber wir können nicht sehen, wie wir wirken. Das bleibt oft für uns selbst verborgen. Und trotzdem wirken wir. In unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel, immer wenn du da sitzt. Von dem Zen-Meister Bernie Glassman, habe ich die Tage schon erzählt, ist dieser faszinierende Text, wo er beschreibt die Wirkung der Zen-Meditation. Wenn du 2 Minuten dich ordnest, dann wirkt es in die ganze Welt. Und diese Macht hat Meditation. Ja, und er genau auch so zu unserem Thema beschreibt, dass das wirkt in die Tiefen der Vergangenheit und in die Räume der Zukunft sogar. Das ist diese Vertikale. Die Zen-Leute haben das auch, diese vertikale Zeitachse, Zeitfreiheit. Ja, und der Text ist, könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr wollt, auf dem Plattform Audio für schwierige Zeiten. Bernard Glassman. Das ist so ein tiefer Fahrender, der die Qualität von Meditation beschreibt. Mit anderen Worten, das, was ich so ein bisschen bildhaft sage, mit in deinen Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Und ich finde da jetzt diese heutige Situation, die uns so mancherlei Teppiche wegzieht und wirklich auch schwierig ist, ist eine Chance, weil da wird so unser Konzept von Wirklichkeit oder von Welt wird ein bisschen löchrig und da kann was Neues geschehen. Ja, dazu mag ich euch ermutigen und diesen Zusammenhang einfach nochmal zeigen und wo wir gestern so diese Spuren hatten, was denn passiert, wenn unsere Welt zerfällt und wie da drin auch eine sehr, sehr gute Botschaft sein kann und wie sich unser Gewahrsein öffnet in dieser Offenheit, die wir nicht wissen nennen, hin zu allen anderen Wesen und diese Verbundenheit, ein Körpererfahrung, die wir heute Morgen nochmal hergeholt haben. So, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einen neuen Zugang zum Leben finden. Dass wir etwas davon finden, dass das Leben, dass das Menschsein in uns wie aufersteht, wie atmet, wie neu werden will, sich ein Stück offenbart. Rombach sagt sehr schön, mein Philosophielehrer in Würzburg, der sagt sehr schön, der eigentliche Shift des Erwachens oder des Wachwerdens für uns selbst ist nicht, dass wir uns freuen im Ganzen. Das ist schön, das kommt auch vor. Aber der eigentliche Shift ist, dass wir die Freude des Ganzen in uns erfahren. Also, dass sich das Universum, dass sich die Ganzheit in dir freut. Er sagt, Freude ist, das ist kein Gefühl, das ist die Blüte des Seins, das ist der eigentliche Sinn von Dasein, diese Beseligung, diese Daseinsbejahung. Wie morgens in unserer Jahrwelle, da ist diese Freude da. Ja, das Ganze erklingt in uns, das zuzulassen. Ja, und damit können können wir auch alle schwierigen Situationen, die dazugehören zu diesem ganzen Reifungsweg und die ihr kennt und ich genauso kenne, die müssen uns nicht vereinnahmen. Die sind Teil in diesem Bild, in dieser großen Geste. Und schau innerlich, welchen in diesem alten Dialog zwischen Großvater und Enkel, wo der Enkel fragt, Großvater, kennst du auch verschiedene Stimmen in dir? Und er sagt, ja natürlich, vor allem zwei, da gibt es zwei Wölfe, kennt ihr das? Der eine Wolf, der redet mich klein, kritisiert mich und zerstört mich und redet die Welt schlecht und findet die Menschen ätzend. Und der andere Wolf, der entdeckt auch in mir was Wunderbares und in dieser Welt und selbst im schlechtesten Menschen entdeckt er noch was Gutes. Und ja, welcher Wolf wird denn siegen, fragt der Enkel. Naja, sagt der Großvater, der Wolf, den ich füttere. Da ist unsere Macht, unsere Entscheidung. Ja, fütter den richtigen Wolf.